Rose Ausländer.
Rose Ausländer.
Rose Ausländer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge von der Podcast-Reihe Lola fragt. Heute werde ich wieder Fragen stellen über das Leben der Rose Ausländer. Nachdem wir das letzte Mal in der ersten Folge über die Kindheit und Jugend von Rose Ausländer in Czernowitz gesprochen haben und über die Kulturenvielfalt, die Geschichte und die Sprache, die Rose Ausländer in ihrem Leben geprägt hat, werden wir heute in der zweiten Folge darüber reden, wie Rose Ausländer den Weg in ein selbstbestimmtes Leben fand, wie ihre berufliche Karriere verlief und wohin sie ging, welche Orientierungspunkte sie außer ihrer Familie noch hatte. Und dafür sitzt mir heute wieder gegenüber Helmut Braun. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ja.
Ich freue mich jetzt besonders auf die zweite Folge, weil wir uns ja jetzt in einem Abschnitt von Rose Ausländers Leben befinden, wo sie im selben Alter war, wie ich es jetzt bin. Aber jetzt knüpfen wir erstmal wieder an die erste Folge an. Und genau, geendet haben wir mit der Flucht der Familie von Rose Ausländer nach Wien. Und ja, wie ging es dann weiter?
Ich möchte noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Rose Ausländer ist ja in einem gutbürgerlichen Elternhaus aufgewachsen. Sie hatte einen Bruder, sie hatte fürsorgliche Eltern. Der Vater hatte eine gute Stelle als Prokurist in einer Import-Export-Firma. Und das Mädchen ging dann eben auf die kommunale Volksschule, die nach österreichischem Modell damals 6 Klassen hatte. Sie war eine sehr gute Schülerin, denn wir haben ihre Zeugnisse aus diesen Jahren im Nachlass und siehe da, sie hatte alles Einser. Und sie wechselt dann zur Mittelschule und dann bricht eben der Krieg herein, der Erste Weltkrieg, der dann doch einen gewaltigen Einschnitt bedeutete. Czernowitz wurde, da es nur 25 Kilometer von der russischen Grenze entfernt war, sofort von russischen Kosakendivisionen besetzt. Diese wurden zurückgeschlagen durch deutsche und österreichische Truppen. Und viele der Czernowitzer nutzten das jetzt, um sich flüchtend in Sicherheit zu bringen. Und über Budapest geht die Familie nach Wien. Dort war die Frage, soll sie nun die Matura machen? Denn sie hatte ja doch schon 4 Jahre der Mittelschule hinter sich. Oder macht sie etwas anderes? Und der Vater plädierte für eine gute Ausbildung. Und so besuchte das Mädchen die Germinal-Handelsschule in Wien und erhielt einen Gehilfenbrief im Kaufmannsgewerbe. Das hatte der Vater, kann man sagen, gut gemacht. Denn das war die Basis dafür, dass Rose Ausländer in ihrem späteren Leben immer eine gute Stelle hatte und niemals darauf angewiesen war, dass ein Mann für ihren Unterhalt sorgte.
Wie sah denn generell die berufliche Karriere von Rose Ausländer aus?
Nun, als sie ihren Kaufmannsgehilfenbrief hatte, war auch der Erste Weltkrieg zu Ende und Anfang 1919 geht die Familie zurück nach Czernowitz. Der Vater tritt wieder seine Stelle an, aber es hat einen sehr grundsätzlichen Unterschied gegeben, denn zwischenzeitlich war, aufgrund dessen, dass die Österreicher ja einer der großen Verlierer des Ersten Weltkrieges waren, die Bukowina und auch andere Gebiete an Rumänien gefallen. Sie bekommt sehr schnell eine Stelle im Büro eines jüdischen Rechtsanwaltes, der sie kurzfristig zur Büroleiterin seiner Kanzlei befördert. Da machte sich dann aber ein Jahr später bemerkbar, dass die Rumänen nicht mehr an der ethnischen, sprachlichen, kulturellen Vielfalt in Czernowitz interessiert waren, sondern alles auf eine rumänische Linie ausrichteten. Und die öffentliche Sprache wurde ausschließlich rumänisch, das heißt in den Schulen, in den Behörden und bei Gericht durfte nur noch Rumänisch gesprochen werden. Da der Dr. Schmetterling aber die rumänische Sprache nicht beherrschte, musste er seine Kanzlei schließen und damit war Rosa Ausländer zunächst einmal arbeitslos. Nun gab es damals keine Arbeitslosenunterstützung in irgendeiner Form. Alle hatten ja noch unter den wirtschaftlichen Folgen des Krieges auch zu leiden. Erschwerend kam hinzu, dass der Vater von Rosa Ausländer 1920 an Tuberkulose starb. Rosa Ausländer hat sich deshalb entschlossen, einen Weg zu gehen, den damals viele Menschen aus Europa gegangen sind. Sie entschloss sich zur Übersiedelung in die USA.
War das denn zu der Zeit etwas Besonderes, dass Rosa Ausländer so eine Rolle oder so einen Job hatte als Frau?
Das war höchst selten. Denn dass eine junge Frau eine sorgfältige kaufmännische Ausbildung erhielt, das war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und schlichtweg natürlich auch aus der Position des Vaters begründet, der darin auch für seine Tochter viele Vorteile sah. Und sie muss wohl ja bei ihrer Tätigkeit in der Rechtsanwaltskanzlei wirklich überzeugt haben.
Und nachdem Czernowitz dann zu Rumänien gehört hat, was hat sich für die Juden dort verändert?
Ja, die Rumänen bevorzugten die rumänische Bevölkerung und begründeten, dass damit das angeblich vorher immer die Juden privilegiert gewesen seien und die Rumänen die Armen unterdrückten. Und das wurde jetzt sozusagen umgedreht. Ja? Von daher wurde für den jüdischen Teil der Bevölkerung das Leben deutlich schwieriger. Wobei es natürlich Bereiche gab, die davon ausgenommen waren. Zum Beispiel viele der Ärzte waren ja Juden. Viele der Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern waren Juden. Es gab also Bereiche, wo man gar nicht genügend rumänische Kräfte zur Verfügung hatte. Ja. Aber wer normale Arbeiten zu tätigen hatte, der war also ausgesprochen schlecht dran.
Dann kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ein Grund war für Rosa Ausländer, Czernowitz zu verlassen und in die USA zu gehen, oder?
Ja, ja, also man muss sehen, da kommt jetzt einiges zusammen, nicht? Da ist einerseits der Tod des geliebten Vaters, da ist andererseits der Verlust der Arbeitsstelle und darüber hinaus war auch das die Zeit, in der sie sich aus der jüdischen Religion herausgelöst hat, ja? Weil sie der Meinung war, dass Gott seinem Volk nicht beigestanden hat. Ja? Und von daher zählte für sie die Religion von da an auch nicht mehr. Also drei Gründe, sich zu verändern.
Und kann man sagen, wann Rosa Auslender angefangen hat, Gedichte zu schreiben?
Ja, das ist auch wiederum interessant, denn es hängt mit dem Aufenthalt in Wien zusammen. Das ist praktisch so, als hätte sie dadurch, dass sie schreibt, sich eine eigene Heimat in der großen fremden Stadt geschaffen. Sie hat also Märchen geschrieben und Alltagsereignisse verarbeitet, zunächst durchaus in Prosa. Und dann sind auch allererste Gehversuche als Lyrik entstanden, wobei sie sagt, das war alles nicht überzeugend für sie, als sie es einige Jahre später noch einmal hervorgekramt hat und sie hat es von daher dem Papierkorb anvertraut. Keine Gedichte im Augenblick. Ich will leben. Morgen vielleicht glückt das Wort. Weißes Blatt, Wald voller Vögel. Ich spitze die Ohren, sehe mit den Eulenaugen der Nacht. Keine Gedichte. Morgen vielleicht.
Weißt du, wann sie das Gedicht geschrieben hat? Kann es sein, dass es zu der Zeit passiert ist, wo sie in Wien war und nicht glücklich mit ihren Schreibversuchen war?
Nein, nein. Das ist an und für sich ja doch ein sehr reifes Gedicht bereits. Und das ist erheblich später geschrieben. Ich würde das in die 70er Jahre, also 1970 bis 75 etwa, einordnen. Aber das ist etwas ganz Interessantes. Sie hat sehr wohl Phasen gehabt, in denen sie nicht geschrieben hat. Ja? Das war nicht ein ständiger Strom, der niemals abgerissen ist, sondern es hat Phasen gegeben, da sagt sie, ja, in dem Jahr habe ich überhaupt kein Gedicht geschrieben und im übernächsten dann gleich 200. Ja? Also das ergibt sich in ihrem Schaffen eigentlich eben immer wieder.
Und kann man trotzdem sagen, dass Rosa Auslender ihre Karriere als Dichterin planmäßig anging?
Also man kann zumindest sagen, sie hat generell nicht aufgehört zu schreiben. Ja? Und auch nachdem sie diese Sachen da weggeworfen hat oder so, dann hat sie auch weiter geschrieben. Und nachdem sie also in die USA gegangen war, 1921, hat sie immer wieder und durch Gedichte geschrieben. Und sie hatte Möglichkeiten auch, diese Gedichte in Zeitungen und Zeitschriften zu veröffentlichen. Und sie hat, nachdem sie in New York angekommen war, einen Zyklus geschrieben, den sie später als Zyklus New York benannt hat, den wir vorliegen haben und der schon sehr gute, passable Gedichte enthält.
Und in welchem Verhältnis stand Ihre dichterische Karriere zu Ihrer anderen beruflichen Karriere? Also war es etwas, was Sie nebenbei gemacht hat oder auch sich darauf fokussiert hat?
Also sie selber hat gesagt, dass es eine Unverschämtheit sei, sich zu fragen, ob sich Gedichte nebenbei schreibt. Sie habe niemals ein Gedicht und nicht das kürzeste einfach so nebenbei geschrieben. Also das Schreiben war für sie ein absolutes Lebenselement. Ja? Und das Schreiben hat sie über viele Krisen im Leben hinweggetragen. Und von daher war das Schreiben extrem wichtig. Aber sie musste natürlich auch über viele Jahre ihren Lebensunterhalt aus ihrer beruflichen Tätigkeit bestreiten.
Dann wissen wir ja jetzt schon mal, wie wichtig ihr das Schreiben an sich ist. Aber um nochmal zu verstehen, wie wichtig ihr eigentlich auch die Sprache ist, haben wir ein Gedicht, was das Ganze ziemlich gut zusammenfasst.
Sprache. Halte mich in deinem Dienst lebenslang. In dir will ich atmen. Ich dürste nach dir. Trinke dich Wort für Wort, mein Quell. Dein zorniges Funkeln, Winterwort. Fliederfein blühst du in mir, Frühlingswort. Ich folge dir bis in den Schlaf, buchstabiere deine Träume. Wir verstehen uns aufs Wort, wir lieben einander.
Jetzt haben wir ja gehört, dass Rose Auslender wirklich zwei Bereiche in ihrem Leben hatte, die ihr beide am Herzen auch lagen. Welche dieser beiden hat sie denn dann im Endeffekt in die USA gebracht?
Nun, das ist mit Sicherheit der materielle Aspekt. Ohne Arbeit in Czernowitz und ohne dass eine Unterstützung irgendwie aus öffentlichen Händen bestanden hätte, kann sie dort nicht weiter existieren. Also entschließt sie sich, einen Weg zu gehen, den damals durchaus viele gegangen sind, nämlich auszuwandern in die USA. Für sie war es günstig, dass das Kontingent der Personen, die aus Rumänien einreisen durften, noch nicht ausgeschöpft war. Und sie hat auch eine ungewöhnliche Annäherung an die USA praktiziert. Sie fährt zum ersten Mal nämlich mit einem Touristenvisum hin, und zwar nach Boston. Und von dort aus reist sie durchs Land nach Minneapolis, St. Paul, wo sie Verwandte hat. Und sie sucht nach einer Arbeitsstelle, die ihr auch noch zur Verfügung stehen würde, wenn sie wieder zurückreist und offiziell einreist. Und das findet sie in einem deutschsprachigen Zeitungsverlag. Dort wurde der westliche Herold herausgegeben und der Inhaber, ein Herr Leisten, hat ihr zugesichert, dass er sie einstellen wird. Daraufhin geht sie zurück und reist erneut über Bremerhaven ein, aber diesmal offiziell nach New York, dort, wo alle Emigranten in Ellis Island an Land gehen mussten. Sie kann dort bleiben in den USA, unter anderem, weil sie tatsächlich, wie es im Einreisedokument registriert ist, $90 mitbrachte, und das war für die damalige Zeit schon ein ordentliches Stück Geld. Und sie tritt in Winona, das liegt am Mississippi, die Arbeitsstelle bei Leisten an, ist dort zunächst als Buchhalterin beschäftigt und wird aber schnell auch als sogenannte Hilfsredakteurin eingesetzt. Das heißt, sie schreibt hauptsächlich Artikel über kulturelle Ereignisse. Und dann vertraut ihr Leisten auch die Herausgabe der jährlichen Kalenderanthologie an, wo für jeden Tag ein kleines Prosastück oder ein Gedicht veröffentlicht wurde. Und da hat sie dann erstmalig die Gelegenheit, eigene Gedichte zu publizieren. Das behält sie übrigens bei, diese Herausgeberschaft, bis 1927, als sie also schon längst in New York lebte.
Hat sie sich gefreut, nach New York zu gehen? Kann man das irgendwie so sagen? Weil sie war ja doch noch sehr jung dafür, dass sie dann so weit weggegangen ist.
Naja, es gab schon einen guten Grund für sie. Sie kannte ja aus dem ethischen Seminar, in dem sie Mitglied war in Czernowitz, den Ignaz Ausländer, ja, einen jungen Mann, in den sie sich verliebt hatte, und er reist ihr nach, nachdem sie in die USA ausgewandert war. Er bleibt in New York, er bekommt dort eine Stelle als Leiter einer Automobilgarage. Das war damals Werkstatt, Tankstelle und Garage in einem. Und er bekommt eine Wohnung im East End. Und dort war damals das große jüdische Viertel. Und als er das also erreicht hat, kommt Rose Ausländer zu ihm nach New York, wo die beiden dann ein Jahr später im Rathaus von Manhattan heiraten.
So wie du das jetzt beschrieben hast, finde ich ja schon, dass das Leben von Rose Ausländer oder ihr Weg, vor allem im beruflichen, aber auch im privaten Sinne, sehr modern ist. Also sie wirkt wirklich wie eine, ja, weltoffene, moderne junge Frau, die auch genau diesen Weg oder diese Ziele anstrebt, die auch meine Generation heutzutage zum Großteil auf jeden Fall hat. Ich habe mir jetzt noch die Frage gestellt, wenn Rose Ausländer wirklich so ein modernes Leben geführt hat, hat sie ihre Beziehungen auch so geführt, wie wir das heute als modern bezeichnen würden? Und dafür habe ich hier ein Foto vor mir, auf dem sieht man Rose Ausländer auf einem Stuhl sitzen Und etwas schräg hinter ihr hockt ihr Ehemann Ignaz Ausländer. Die beiden sitzen im Central Park in New York 1923 und sie ist eindeutig in der Sonne, während er so etwas verdeckt vom Schatten der Bäume hinter ihr sitzt. Wie kann man das verstehen?
Ja, das ist richtig. Das ist ein Bild, das uns zu Deutungen veranlasst. Denn da sitzt eine sehr selbstbewusste junge Frau und da kniet praktisch hinter ihr ein junger Mann, der gar nicht in die Kamera schaut, sondern den Blick gesenkt hält dabei. Es ist fast so, als wäre er in einer unterwürfigen Position. Ja? Einerseits hat sie ihn natürlich geliebt, sonst wäre sie ja nicht da aus Winona und einer relativ sicheren Position zu ihm nach New York gekommen, wobei sie allerdings auch sofort eine neue Arbeitsstelle gefunden hat in einer Bank, zunächst als Buchhalterin, später, als sie Englisch perfekt sprach, als Kassiererin. Aber es drückt sich in dem Bild doch etwas aus, dass man davon ausgehen kann, dass sie ihm intellektuell deutlich überlegen war. Und ja, wie modern wurde die Ehe geführt? Auch dazu haben wir Äußerungen von ihr. Sie sagte, sie habe sich in der Ehe gelangweilt. Und von daher hat sie sich nach 3 Jahren bereits von Ignaz getrennt. Und zwar ganz rigoros, nicht? Sie hat sich scheiden lassen und sie sind zwar noch zusammen da auf einen Besuch in Czernowitz gefahren, aber da war die Ehe schon in die Brüche gegangen. Und sie hat auch im Folgenden immer wieder rigoros gehandelt, gerade wenn es um die Männer ging, die Ignaz folgten.
Welche Männer folgten denn dann nach der Trennung mit Ignaz Ausländer und wie war ihr Verhältnis zu den Männern?
Praktisch schloss sich an, wirklich anschließend, lebte sie 8 Jahre lang mit Helios Hecht zusammen. Sie hatte ihn in Czernowitz kennengelernt. Er arbeitete als Kulturjournalist und Graphologe. Er war politisch aktiv, ist damals als Mitglied einer sozialdemokratischen Partei sogar verhaftet worden und war einige Monate im Gefängnis. Auch Rose Ausländer war politisch aktiv, auch eben in dieser Partei. Und die beiden sind dann zusammen nach New York zurückgegangen, aus einem ganz einfachen Grund. Sie wollte sich scheiden lassen, ganz offiziell von Ignaz, und sie musste sich dort scheiden lassen, wo sie auch geheiratet hatte, nach amerikanischem Recht. Und von daher sind sie zurück und sie hat die Scheidung im Rathaus da von Manhattan beantragt. Und darüber wurde dann ein Gerichtsprozess geführt. Das hat eine gewisse Zeit gedauert. Und Ignaz hat sich vor Gericht nicht verteidigt. Er ist gar nicht erschienen dazu. Und von daher wurde er schuldig geschieden. Dass also geguckt wurde, wer ist denn schuldig an dieser Trennung? Und eigentlich war ja sie das. Ja? Aber wir haben das Urteil auch und darin ist festgehalten, dass sie jederzeit wieder heiraten darf, dass er aber nur mit ihrer Zustimmung wieder heiraten dürfe. Ob er sich daran gehalten hat, das wissen wir nicht. Die Zeitläufe waren ja so, dass es da dann keine Kontakte mehr gab. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er 1982 noch in New York gelebt hat. Aber wie er gelebt hat, wovon und was dazwischen geschehen ist, wissen wir nicht. Sie gehen dann also Anfang 1931 wieder nach Czernowitz zurück, Helios Hecht und sie. Und der Helios war ja auch ein verheirateter Mann. Und er versucht jetzt, sich von Luzi Hecht scheiden zu lassen. Aber die Luzi widerspricht. Und nach rumänischem Recht wird sie deshalb nicht geschieden. Er bleibt also ein verheirateter Mann. Rosa Auslender bekommt eine Arbeit ab 1934. Die Zwischenzeit hat sie überbrückt mit journalistischen Arbeiten, gelegentlicher Publikation von Gedichten in Zeitungen auch. Sie hat zeitweise Englischunterricht gegeben oder Buchhaltung unterrichtet. Und jetzt bekommt sie dann also eine Stelle als Auslandskorrespondentin in einer englischen Firma, die im Erdölbereich tätig war, in Bukarest. Das Englischsprachig war natürlich naheliegend. Sie beherrschte Rumänisch perfekt und sie beherrschte Englisch perfekt. Also hat sie diese Tätigkeit ausgeübt. Und um ihre amerikanische Staatsbürgerschaft nicht zu verlieren, musste sie alle 3 Jahre mal wieder für mindestens 3 Monate in den USA sein. Und als sie diesen Aufenthalt 1934 wahrnimmt, veröffentlicht Helios Hecht in ihrer Abwesenheit in einer von ihm gegründeten Zeitung unveröffentlichte Gedichte von ihr und schreibt allen Ernstes dazu auch noch eine Charakteranalyse Rosa Auslender. Und dann kommt sie zurück und ist total entsetzt. Und sie empfindet das wirklich als den Vertrauensbruch schlechthin. Und da sie ja zu rigorosem Handeln neigte, hat sie sich Knallauffall von Helios Hecht getrennt. Er hat noch zu argumentieren versucht und sich zu entschuldigen versucht und was weiß ich, aber das hat sie nicht akzeptiert. Was macht Hecht? Er geht zu seiner Frau Luzi zurück und die beiden sind im Übrigen Ende der 30er Jahre noch nach London geflohen, wo Hecht dann irgendwann in den 40er Jahren auch gestorben ist. Und was macht Rose Auslender? Sie lebt mit dem nächsten Mann zusammen. Und das ist das erste und einzige Mal, dass der Mann, mit dem sie das tut, 6 Jahre jünger ist als sie. Ja, es waren sonst die Männer immer etwas älter oder sogar deutlich älter. Rosa Auslender war ja eine schöne Frau, eine begehrte Frau, eine Frau, die zunehmend bekannt wurde und die von vielen geschätzt wurde. Und so kann es uns nicht verwundern, dass sie sehr schnell nach der Trennung von Hecht wieder mit einem Mann zusammenlebte. Dieses Mal war es Fried Weininger, der einzige Mann, der doch deutlich jünger war als sie in ihrem Leben. Er war Komponist und Schriftsteller, auch eher politisch interessiert und gehörte auch der gleichen Partei an wie Rosa Ausländer. Und die beiden haben zusammengelebt, bis sie 1939 im September wieder in die USA, man kann sagen, flüchtete. Er muss sie über Jahre noch sehr geliebt haben. Er hat später, viel später, in den späten 70er Jahren einen Gedichtband von ihr ins Jiddische übersetzt, der in Tel Aviv erschienen ist. Und er hat regelrecht gebettelt, ob er sie nicht besuchen dürfe, was sie rigoros abgelehnt hat. Und ich habe sie gefragt, warum sie ihn nicht kommen lässt mal. Und da sagte sie, er soll mich so in Erinnerung behalten, wie ich damals war. Ja, und nicht jetzt neu als ältere, alte, bettlägerige Frau. Und später hat sie einige, wie soll man das nennen, Liebschaften in New York auch gehabt. Und ihr letzter wirklicher Liebhaber, mit dem sie etwa 2 Jahre lang in Kontakt war, war ein rumänischer Maler, den sie in New York kennengelernt hat, in dem Künstlerkreis The Raven. Und auch dieser war verheiratet und dessen Frau hat ihn nach den 2 Jahren bewogen, mit ihr nach Israel auszuwandern, sodass sie ihn wieder für sich alleine hat.
Das war jetzt sozusagen eine Zusammenfassung von Ihren romantischen Beziehungen, aber wie sieht das bei Rosa Ausländer aus mit Kontinuitäten, was generell Personen und Freunde angeht?
Nun, es hat durchaus Freundschaften gegeben, die ausgesprochen lange gehalten haben. Mir fällt da ein, die Freundschaft zu Alfred Mergel Sperber zum Beispiel, aber Sperber hat sie wirklich über gut 30 Jahre unterstützt, ja, und immer wieder ihr Möglichkeiten geboten zu publizieren. Man muss ihn auch als Herausgeber ihres ersten Buches Der Regenbogen sehen. Denn sie hat erklärt, dass er die Gedichte zusammengestellt hat. Ja. Er hat dann auch in Bukarest 1946 eine berühmt gewordene Rede bei ihrer Abschiedslesung gehalten. Also das war schon über viele Jahre hat sie das hingezogen. Im Übrigen auch die innerfamiliäre Beziehung, also die Beziehung zu ihrem Bruder, die war sehr eng, ja, und die hat angehalten bis zu ihrem Tode. Die beiden haben sich unendlich viele Briefe geschrieben. Sie hat ihn finanziell unterstützt, dass er jedes Jahr für 4 Wochen nach Deutschland kommen konnte und hat sie besucht im Nelly-Sachs-Haus, wo er dann ein Gästezimmer hatte. Und sie hat ihn auch eben als Erben eingesetzt, beziehungsweise als Verwalter ihres Erbes und hat also damit auch noch nach ihrem Tod für ihn gesorgt. Der war ihr also sehr, sehr wichtig. Und es hat die Vera Haken zum Beispiel gegeben, mit der sie in Czernowitz schon bekannt war. Die beiden waren, wie die Vera das sagte, Maischwestern. Also beide hatten im Mai Geburtstag. Die Vera war 3 Jahre jünger als sie. Die waren in Czernowitz sehr befreundet und sind das dann auch über Briefe und so weiter geblieben, als Rosa Auslender sich eben in einem anderen Kontinent aufgehalten hatte. Und als Rosa Auslender dann nach dem Krieg wieder in New York war, hat sie mit Bürgschaften und anderen unterstützenden Maßnahmen dafür gesorgt, dass die Familie Vera Haken, ihr Mann und ihr kleiner Sohn in die USA kommen konnten. Die haben dann in New Jersey gelebt und es hat einen engen Austausch untereinander gegeben. Und als Rosa Auslender weg war, einen Briefwechsel bis, naja, ein halbes Jahr vor dem Tod von Rosa Auslender. Ja, also das, und Vera war sehr, sehr an Rosa Auslenders Schreiben interessiert und hat sich immer wieder auch sehr detailliert dazu geäußert. Ja? Und auch das ist dokumentiert, weil eben die entsprechenden Briefe auch da sind. Natürlich sind hier dann Freundschaften gewesen, als sie wieder zurückgekommen war. Ja? Sie war, wobei das hat eben nicht so lange halten können, sie war mit Marie-Louise Kaschnitz befreundet. Die beiden haben sich wirklich als Seelenverwandte gesehen, aber leider ist ja Frau Kaschnitz dann schon deutlich früher verstorben.
Miteinander für Marie-Louise Kaschnitz. Du und der Kirschbaum und die rasende Straße und der Ozean und der Blitz. Du und deine Angst und dein Zorn und dein Aberglaube und dein Glaube. Let my people go. Du und der Stern und das Wort Stern und das Hauptwort und das Nebenwort. Und das Nebeneinander und das Miteinander und du.
Und es waren hier Freundschaften, die über Jahre gehalten haben, in Düsseldorf auch. Ja. Insofern war sie sehr wohl auch ein Mensch, der wirklich zur Freundschaft fähig war. Ja.
Verbundenheit 2. Leg meinen Traum zu deinem. Sie liegen gern unter einer Decke. Herz in Herz, ein Augenblick, ein Jahrhundert. Die Botschaft erreicht uns. Wir müssen uns anvertrauen dem stärkeren Willen. In unseren Pupillen steht jener Stern, der uns verbindet. Ein Wort aus Glanz, eine geschliffene Träne.
Und wie hast du Rosa Auslender kennengelernt und vor allem, wie hast du sie als Person wahrgenommen?
Naja, das war damals ausgehend aus meiner beruflichen Situation. Ich hatte ja ein halbes Jahr, bevor ich sie kennenlernte, einen Verlag gegründet und suchte für mein zweites Programm nach Autoren, Autorinnen. Und hier hat ein Düsseldorfer Verleger, der Eugen Michel, hat mir den Band Andere Zeichen in die Hand gedrückt, den er kurz zuvor veröffentlicht hatte. Und ich habe diese Gedichte gelesen und war hin und weg. Und da er großzügig sozusagen sie ohne ihr Wissen schon an mich abgetreten hatte, habe ich dann eben den Kontakt zu Rosa Auslender hergestellt. Und ich muss sagen, ich war auch auf Anhieb von ihrer Person, ihrer Persönlichkeit fasziniert. Und wir sind zusammengekommen, das hat gepasst. Sie sucht einen Verlag, ich suche die Autorin. Und das hat dann über 13 Jahre getragen.
In der heutigen Folge haben wir also über den persönlichen Aufbruch von Rosa Auslender gesprochen. Wir haben gesehen, wie sie Grenzen überschritten und ihre Kräfte ausgebildet hat. In der nächsten Folge wollen wir fragen, ob die Bindungen, die sie aufgebaut hat, ihr geholfen haben, eine Zeit zu überstehen, in der ihr und Millionen anderen Tod und Verzweiflung vor Augen standen. keine Gedichte im Augenblick. Ich will leben, morgen vielleicht, glückt das Wort. Weißes Blatt, Wald voller Vögel, ich spitze die Ohren. Sehe mit den Eulenaugen der Nacht, keine Gedichte, morgen vielleicht. Sprache. Halt mich in deinem Dienst lebenslang. In dir will ich atmen, ich dürste nach dir, trinke dich Wort für Wort, mein Quell. Dein zorniges Funkeln, Winterwort. Fliederfein blühst du in mir, Frühlingswort. Ich folge dir bis in den Schlaf, buchstabiere deine Träume, wir verstehen uns aufs Wort. Wir lieben einander.
Sprache. Halt mich in deinem Dienst lebenslang. In dir will ich atmen. Ich dürste nach dir. Trinke dich Wort für Wort, mein Quell. Dein zorniges Funkeln, Winterwort. Fliederfein blühst du in mir, Frühlingswort. Ich folge dir bis in den Schlaf. Buchstabiere deine Träume. Wir verstehen uns aufs Wort. Wir lieben einander. Bankfabrik. Durch das Fenster meiner grauen, großen, düsteren Bankfabrik schickt mein bildverwöhntes Schauen einen sonnensüchtigen Blick. Aber keine Schmetterlinge fängt sein Strahl am Wege auf. Keine lichten, leichten Dinge leiten höher seinen Lauf. Eine kalte, starre Öde, rußverrauchte Mauer spannt, steinern vor der Morgenröte ihre schwere Vorhangwand. Irgendwo im Gegenüber stößt mein Blick auf einen Blick, doch er huscht im Arbeitsfieber hastig zum Papier zurück.